Giesinger Bergfest. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest der Löwen Stammtisch lädt zur Episode Nummer 108 in der Woche vor dem ersten Spieltag der dritten Liga vor der neuen Saison 2023-24. Ich denke, wir werden aus Löwensicht viel zu diskutieren haben. Einige Erkenntnisse, einige Fragezeichen, um es vielleicht vorneweg zu nehmen. Es sind mindestens 11 Fragezeichen, die wir im Kopf haben. Aber deswegen ist es gut, dass wir wieder zu dritt am Stammtisch sind und darüber philosophieren, diskutieren und uns austauschen können. Deswegen freue ich mich auf diesen Stammtisch mit Anja und Alex. Grüß euch.
Servus.
Hi.
Wie ist die Lage?
Das sind die drei Ausrufezeichen.
Hoffentlich. Hoffentlich. Wie ist die Lage, Anja? Zurück in deutschen Landen.
Ich bin erholt. Ich fand es auch gut, dass ich ungefähr 5 Tage kein richtiges Internet hatte. Da konnte ich mich nicht ärgern.
Über 60 oder allgemein?
Allgemein, aber auch sehr über Erster.
Wobei man sagen muss, also großartige Katastrophenmeldungen hat es nicht gegeben. Eher fehlende Meldungen, wenn man es genau nimmt.
Keine Meldungen, ja.
Also hast du auch nichts verpasst, zugesehen?
Nee, das stimmt, aber wenn du 5 Tage vom Internet abgeschnitten bist, dann erhoffst du dir mehr, was da kommt, oder?
Ja, durchaus. Ich muss sagen, ich persönlich, meine Lage ist ganz toll. Ich habe meine Knieschiene los. Ich stehe wieder.
Oh, gut. Tag.
Ja, aber ich bin leider noch nicht einsatzfähig. Schade.
Dann hast du hast die Schiene abgenommen und dir dann gleich eine Karte für die Stehhalle gekauft.
Ja.
Nutzt du es ganz komplett aus. Kannst du wieder stehen.
Ich sehe das als Trainingseinheit, verstehst du, um die Muskulatur wieder aufzubauen. Aber vielleicht können wir das gleich vorne wegnehmen. Unser persönliches Highlight am Aufzeichnungstag, der ja, der Transparenz halber, aus organisatorischen Gründen, der Montag, der 31.07. ist, 18:10 Uhr ist es. Also was am Dienstag passiert, ist hier auf dieser Aufnahme nicht mehr vorgemerkt. Kleines Highlight, wir haben es nach wie vielen Jahren, dann haben wir es jetzt mal zu dritt als Berg auf den Giesinger Berg gehen können ins Grünwalder. Wir haben es noch nie geschafft. Jetzt schaffen wir es endlich.
Ist kein Ruhmesblatt.
Überhaupt
aber,
nicht.
Jetzt zum Saisonauftakt. Wir sind heiß.
Ja, total.
Was, oder? Die Saison fängt gut an. Erstes Spiel, alle drei da.
Ja. Und wenn es eine Heimniederlage wird, dürfen wir nie wieder gemeinsam kommen.
Naja, an uns wird es nicht gelegen sein, wenn es denn in die Hose geht.
Man kann ja sagen, Stehhalle, Block O, Reihe 9.
So. Reihe 9 ist gut, wie meine Trikotnummer.
Ja, das ist, ja.
Und kann das nur ist, Glück bringen.
Man muss ja sagen, 60 fehlen noch 9er.
Ja, genau.
Aber wir sind zu dritt in der 9er-Reihe. Also wir werden alles dafür tun, dass es funktioniert.
Wir schreien den Ball einfach hinein.
Ja.
Ohne Stürmer muss es irgendwer reinschreien. Oder Finn Lagenmacher trifft.
Ja, ich glaube, wir werden noch viel über die Löwen-Elf sprechen, die wir erwarten oder die wir uns wünschen. Am vergangenen Wochenende gab es ja das Turnier in Heimstetten. Ich war vor Ort. Ich bin sogar gar nicht mal nass geworden. Ich hatte Glück, ich hatte ein Dach über dem Kopf. Aber darüber werden wir nachher sprechen. Blicken wir erstmal im Allgemeinen voraus auf die dritte Liga, denn es wird sich ein bisschen was verändern in der kommenden Saison. Das wird auch für die Fans eine Veränderung sein. Fangen wir vielleicht mit dem, mit dem Einschneidendsten für einen Anhänger an, mit veränderten Anschlusszeiten. Die sind schon eine Weile bekannt, nur wenn man halt dann den Spielplan schon mal hat, zumindest einen Teil des Spielplanes und es dann wirklich auch um Planungen geht und wenn die Spiele unmittelbar bevorstehen, fällt es einem nochmal richtig auf. Freitag 19 Uhr kennen wir, ist jetzt nichts weltbewegend Neues. Samstag 14 Uhr auch nicht. Die erste neue Anschlusszeit Samstag 16.30 Uhr. Wie denkt ihr denn darüber?
Schöne Uhrzeit. Also ich finde es, tut mir nicht weh, ehrlich gesagt. Es gibt zwei Spiele gegen Aue zu Hause und gegen Ingolstadt auswärts. Ich glaube an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden. Da spielen wir gleich mal zweimal 16.30 Uhr. Ist eine okaye Uhrzeit, wenn du ein bisschen eine weitere Anreise hast wie ich, macht es das eher leichter, finde ich. Gut, abends bist du natürlich später zu Hause. Es gibt kein, also das Samstag 10.30 Uhr fände ich jetzt schlimmer. Also macht für mich jetzt wenig Unterschied, ehrlich gesagt.
ist eigentlich auch mein Bauchgefühl, 16:30 ist näher an 15:30 dran. Genau. Das, was man sich wünschen würde, ist, glaube ich, aus organisatorischen Gründen jetzt gar nicht mal so schlecht.
Du nimmst den natürlich...
16:30 gut.
Also ich weiß ja nicht, was der Hintergedanke ist. Bestimmt die TV-Gelder, wie immer. Aber eigentlich nimmst du dir als Liga ja ein bisschen die Aufmerksamkeit weg, weil so war 14 Uhr immer, war irgendwann 15:45, 15:50 war dann vorbei und dann gehst quasi mehr oder weniger nahtlos in die Bundesliga über. Jetzt um 16:30 Uhr ist halt so, gut, du nimmst natürlich die vielleicht mit, die um 17:20 Uhr Bundesliga ausmachen und sagen, ich habe immer noch nicht genug von Fußball an diesem Tag und jetzt muss ich mir noch den VfB Lübeck gegen Unterhaching anschauen.
Soll es bestimmt geben.
Weiß ich nicht.
Wenn das Spiel vorbei ist, gehst du fließend über ins Abendspiel in der Bundesliga.
Und dann noch das Topspiel der zweiten Bundesliga um 20:30 Uhr live auf Sport 1.
Werbung Ende.
So. Dann nahtloser Übergang in die sexy Sportclips.
Okay.
Ach ja.
Gut. Ich glaube, dass den Termin können wir abhaken. Und Sonntag in Zukunft 3 Anschlusszeiten für 3 Spiele, 13:30, 16:30, 19:30. 13:30 ist nicht neu, 16:30 ist neu. Glaube ich, kann man noch am ehesten auch noch irgendwie akzeptieren, aber Sonntag 19:30 ist schon. Ungut. Also wenn du da ein bisschen einen weiteren Fahrtweg hast, ja, dann ist das schon mal mies. Klar, du hast kein Montagabendspiel mehr. Das ist positiv zu sehen aus Fansicht, aber Sonntag 19:30 ist auch schon undankbar. Das ist so ziemlich das doofste Ding, dass du da
ist,
haben
ist kannst. Ist auch keine Fußballuhrzeit oder keine Fußballuhrzeit an einem Sonntag. Ich weiß nicht, Sonntag 19:30 ist irgendwie so
Abendessen mit der Familie.
Da machst du was anderes als Fußball schauen, ehrlich gesagt. Und klar, in den anderen Ligen oder in den Top-Ligen Europas, da gehen wir in Spanien, ist das gang und gäbe und auch in England und in Italien, dass Sonntag so spät Spiele sind. Aber fanfreundlich ist es nicht, aber um Fanfreundlichkeit geht es da wahrscheinlich nur am Rande.
Ich glaube, das war einfach der Kompromiss, dass du das Montagsspiel streichst.
Ja.
Naja.
Nein, wir werden es überleben. Kein Montagsspiel mehr, das ist schon gut. Das ist auf jeden Fall eine Verbesserung. Gesamt gesehen ist es eine Verbesserung.
Und im Zuge dessen, es gibt auch mehr TV-Geld tatsächlich. 30% mehr Geld aus der Zentralvermarktung wird es geben. Die Einnahmen in der einzelnen Drittligisten steigt von 800.000 Euro auf 1,3 Millionen Euro pro Team. Das ist erstmal positiv. Inwieweit das den Ruf der dritten Liga als Pleiteliga ablindern wird, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Fakt ist, haben wir schon oft darüber gesprochen, die neue dritte Liga ist nur von den Namen her der teilnehmenden Teams auf alle Fälle attraktiver geworden. Eine Neuerung, die es noch gibt, die man am ersten Spieltag gleich vielleicht direkt bemerken wird, weil es eine, nennen wir es mal, eine weitere Ordnungskraft auf dem Feld gibt, beziehungsweise abseits des Feldes. Der vierte Offizielle ist eingeführt worden, auch in der dritten Liga. Halte ich jetzt für ehrlicherweise gar nicht mal so schlecht. Mangelnde Kommunikation war in den letzten Monaten und Jahren ja immer mal wieder ein Problem zwischen Offiziellen und Teamvertretern. Da kann so ein vierter Offizieller, finde ich, schon helfen.
Wenn er sich denn angenehm im Hintergrund hält. Also ja, ein vierter Offizieller kann natürlich auch im Zweifel zur Eskalation beitragen. Weil du noch einen hast als Trainer, über den du dich aufregen kannst an der Seitenlinie. Also das kann so und so enden. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, schon gut, da noch einen Sheriff quasi zu haben an der Linie, der mal das Gröbste fernhält vom Hauptschiedsrichter auf dem Feld, weil der soll sich auf andere Dinge konzentrieren.
Anja ist ja unsere Schiedsrichterflüsterin eigentlich, wenn auch aus einer anderen Sportart.
Ich finde es schwierig, immer dieses Schiri-Thema, gell? Mir können die ja leid tun, aber ich kann ja auch wie ein Rohrspatz drüber schimpfen. Also, ich muss echt dazu sagen, ich habe da eigentlich gar keine Meinung dazu zur Schiedsrichterfrage. Also mit der vierte Offizielle.
Vielleicht lass muss man abwarten, bis es mal scheppert. Ne?
Ob ja, man was bringt. Ich lasse mich einfach überraschen, wie es wird, weil
ja.
Man hat sich auf so viele Sachen gefreut, die dann irgendwie negativ belegt worden sind und dann hast du dich doch nicht drüber gefreut, sondern dich nur geärgert. Deswegen lassen wir die Saison kommen, lassen wir diesen vierten Offiziellen kommen und dann schauen wir mal, was passiert.
Ja.
Dann kann ich auch wieder drüber schimpfen, wie ein Rohrspatz oder quasi den Schiri-Flüsterer spielen.
Ich gucke gerade ganz kurz, am Ende der Sendung werden wir ja auf alle Fälle nochmal gucken, welche Spiele uns erwarten am Wochenende. Ich werfe nochmal einen Blick drauf, wo es am ehesten scheppern könnte, und ich glaube tatsächlich bei 60 gegen Mannheim.
Könnte sein, ja.
Ist auf alle Fälle weit vorn, im Gegensatz zu den anderen Spielen, die ich da sehe. Ja, vielleicht Regensburg gegen Haching in Abstrichen vielleicht. Aber ansonsten Dresden-Bielefeld, wow. Naja, können wir nachher vielleicht nochmal drüber philosophieren. Was definitiv weiterhin kein Thema ist in der dritten Liga, und das finde ich aus mehreren Blickwinkeln gut, der VAR ist kein Thema in der dritten Liga.
Ja, gut.
Sehe ich erstens aus emotionaler Sicht ehrlicherweise ganz gut so, und zweitens aus finanzieller Sicht, also ganz ehrlich.
Wird sich auch kaum umsetzen lassen. Also selbst wenn du das einführen würdest als Liga, du tust ja den ganzen Kleinen keinen Gefallen. Also du kannst das natürlich mit Ü-Wägen vor dem Stadion abfangen oder so, wo die dann drin sitzen, die Videoschiedsrichter, aber das ist strukturell nicht zu machen. Also wenn ich da irgendwie an Lübeck denke oder an Ulm, also da müsstest du ja das Stadion irgendwie umrüsten. Also ja. Das,
nee. Verl übrigens auch, die kehren ja zurück in ihre eigene Arena.
Endlich. Ja, stimmt.
Glückwunsch. Freut mich wirklich.
Hexenkessel Verl endlich wieder zurück im deutschen Profifußball.
Erstmals im Profifußball in einem eigenen Stadion mit Zuschauer. Ah, was für eine Odyssee. Bevor wir gleich ins Detail 60, was uns erwartet, einsteigt, sollen wir vorher noch jemanden glücklich machen, Alex?
Kommt drauf an, womit du ihn glücklich machen willst. Ich gehe davon aus, dass du den Alex Allstar meinst, den ich jetzt absolut auflösen darf.
Natürlich.
Ich fand es überraschend, es war eigentlich ein einfacher Alex Allstar, aber überraschend wenige Antworten kamen. Also die schwer sind, die locken immer jeden hinterm Ofen hervor, und die einfach sind, die sind wahrscheinlich so einfach, dass sich manche zu schade sind zu antworten. Das ist quasi ist eine Beleidigung an jeden eingefleischten Löwenfan. So auch der letzte Alex Allstar, der nämlich doch auch von einigen gelöst wurde, aber von nicht so vielen wie erwartet. Die drei Hinweise, die es gab, waren: er fiel vor allem wegen seines Aussehens auf, ein Weltmeister im Löwentrikot war ihm in Abneigung verbunden, und er galt als einer der besten Fußballer seines Landes. Bei 60 blieb er dem Beweis aber weitgehend schuldig. Auflösung ist Erik Mykland, der Norweger, der Wikinger im Löwendress, nur ein Jahr bei 60 gespielt, damals noch in der Bundesliga, war das Jahr, in dem 60 Champions League Quali spielte gegen Leeds United. Viel wegen seines Aussehens auf, erklärt sich, glaube ich, von selber, Vollbart, lange Haare, ein extravaganter Typ, was zum zweiten Hinweis führt. In tiefer Abneigung war ihm nämlich Thomas Hässler verbunden, der ja als Weltmeister und als Laufwunder diszipliniert aufgetreten ist, auch im Training. Und Erik Mykland hat gesagt, Training ist eher was für Weicheier, ich gehe lieber in die nächste Kneipe. Mal überspitzt formuliert, und das hat halt Thomas Hässler überhaupt nicht gepasst. Das war, hat zu Reibereien geführt, und ja, Norweger Erik Mykland, damals einer der besten seines Heimatlandes, bei 60, aber mir ist er nicht in Erinnerung geblieben. Das mag auch daran liegen, dass ich damals noch sehr jung war, als Mykland bei 60 war, aber er hat jetzt auf dem Platz nicht das gezeigt, was er vielleicht hätte zeigen können.
Das Problem bei Erik Mykland war, also er hat eineinhalb Saisons sogar bei 60.
Eineinhalb, ja.
Er hat halt sein Grab hat er sich selber geschaufelt, als er in der Winterpause 2001, 2002 im Interview gesagt hat, er könne das Gesicht des Trainers Peter Packholt nicht mehr sehen. In dem Interview. Ist jetzt schwierig.
Da ging es vielleicht anderen Spielern auch so, aber das in einem Interview zu sagen, ist natürlich eher super optimal.
Es waren 43 Profi-Einsätze. Er hat gerade mal drei Vorlagen gehabt. Ist dafür aber zweimal mit einer roten Karte vom Platz geflogen.
Stark. So, jetzt fällt mir gerade auf, dass ich noch keinen Gewinner gezogen habe. Das können wir jetzt hier live machen. Unter allen Einsendungen wird verlost entweder zwei Krüge oder ein Giesinger Bergfest-Hoodie, der nur noch in ein paar Restgrößen da ist. Ich glaube in L, XL und XXL. Das heißt, wenn euch die Größen nicht passen, dann nehmt einfach zwei Krüge. Wir sind ehrlich gesagt froh, wenn unser Lager ein bisschen entrümpelt wird. Da ist nämlich noch einiges da. Genau, und jetzt schauen wir mal, ob ich lösen kann. Wir können lösen. Und zwar hat bei Instagram geantwortet, Ela Mituna, namentlich, wenn man sein Profil aufmacht, heißt er Johannes Oberbriller, der hat entweder zwei Krüge oder einen Hoodie gewonnen. Er darf sich melden bei uns, er soll sich melden bei uns, weil nur so kommt er an seinen Gewinn. Entweder per Mail unter giesinger-bergfest@gmx.de oder per Direct Message Instagram. Da sind wir am besten zu erreichen. Also herzlichen Glückwunsch. Und es geht nahtlos weiter mit dem nächsten Alex Allstar. Drei Hinweise, ein ehemaliger Ex-Löwe, das habe ich letzte Folge auch schon gesagt. Ein Ex-Löwe ist gesucht. Erster Hinweis, er kam von Schwarz-Gelb und ging nach seiner Löwenzeit wieder zu Schwarz-Gelb. Kleiner Zusatzhinweis, es muss nicht das Schwarz-Gelb sein, das ihr vielleicht alle im Kopf habt. Es gibt auch andere schwarz-gelbe Vereine.
Und ich glaube, ich muss nicht zweimal dasselbe Schwarz-Gelb sein, in dem Fall,
genau,
oder?
Genau, deswegen auch Schwarz-Gelb, deswegen habe ich es ein bisschen neutral gehalten. Zweiter Hinweis, er war Teil des legendären Teams 2006. Und wer gerne Gyros, Kalamari und Bifteki mag, der kann das seit kurzem in seinem Lokal im Münchner Umland zu sich nehmen.
Ich weiß es und ich sage es aber nicht, natürlich nicht.
Natürlich nicht. Also er kam von Schwarz-Gelb und ging nach seiner Löwenzeit zu Schwarz-Gelb. Er war Teil des legendären Teams 2006 und wer gerne Gyros, Kalamari und Bifteki mag, der kann das seit kurzem in seinem Lokal im Münchner Umland zu sich nehmen.
Einsendeschluss für den Alex Allstar, einmal mehr der kommende Montag und das ist dann der 7. August um 18 Uhr.
So ist das. Lösungen gerne giesinger-bergfest@gmx.de, Instagram, Twitter, Facebook, Bergfest-Phone, die Nummer findet ihr in unseren Profilen. Also sämtliche Einsendewege sind offen. Wir freuen uns über Lösungen. Die Anja findet es so spannend, dass sie gähnt.
Aber ich glaube, wir kommen jetzt dann in einen diskussionswürdigen Teil. Wo man, glaube ich, ganz viel sich das Gehirn zermartern kann, darf, soll, muss.
Du hast dir nämlich das Gehirn zermartert, Flo, in den letzten Tagen. Du warst am Samstag in Heimstetten, hast die Löwen angeschaut bei ihren beiden Kurztestspielen gegen Gladbach und Stuttgart. Es wurde viel darüber geredet in den Tagen danach. Flo, du hast dir jetzt ein paar Gedanken gemacht und darfst jetzt drüber reden. Denn wie du es schon angesprochen hast, es schwirren ein paar Fragezeichen über unseren Köpfen. Insgesamt wahrscheinlich sogar 11. Und ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt einfach mal, du hast dir Gedanken gemacht über eine mögliche Startaufstellung. Wir gehen jetzt einfach mal Position für Position durch oder sagen wir Reihe für Reihe. Und Flo, du gibst deine Einschätzungen ab, am besten mit fundierter Begründung, wer denn am Samstag gegen Mannheim auf dem Feld stehen soll von Anfang an. Eine Position ist offen, die in den letzten Jahren eigentlich fest vergeben war an Marco Hiller. Der ist auch jetzt in der Verlosung, aber er hat Konkurrenz bekommen. Nämlich von David Richter, der aus Offenbach kam zu den Löwen. 50-50-Entscheidung, sagt Maurizio Jacobacci, er hat sich noch nicht entschieden. Flo, wie würdest du dich entscheiden?
Also ich kann nachvollziehen, dass es noch keine Entscheidung gibt. Ich muss auch gleich dazu sagen, David Richter hat ja einen dicken Patzer gehabt gegen Borussia Mönchengladbach. Er hat das frühe 0:1 verschuldet durch einen Pass in die Beine des Gladbacher Stürmers. Ich würde diesen Fehler allerdings ausklammern. Mein Eindruck ist, und ich glaube, das bestätigt sich so ein bisschen über die letzten Wochen, die nehmen sich beide nichts, aber positiv wie negativ. Beide haben für mich jetzt nicht die große Souveränität ausgestrahlt. Beide waren für mich im Spielaufbau auch eher ein bisschen zögerlich. Es war immer so ein bisschen so dieses Luftanhalten beim hinten rausspielen. Trotz des Fehlers von David Richter hatte ich den minimal souveräneren Eindruck von David Richter. Also wirklich minimal. Und deswegen, mir persönlich tut es aus dem Löwenherz ein bisschen weh, ich würde tatsächlich David Richter aufstellen. Ich werde mir wahrscheinlich jetzt von vielen ein paar heiße Ohren abholen in der Hinsicht, aber vielleicht ist es auch gar nicht mal so schlecht und ich glaube, diese Entscheidung wäre dann nicht in Stein gemeißelt. Also ich rechne ehrlicherweise zu 52% mit David Richter.
Das heißt, du würdest ihn nicht, weil er irgendwie ein anderer Torwarttyp ist als Marco Hiller, sondern sie sind von der Anlage her relativ gleich. Spielaufbau eher Defizite, auf der Linie stark. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, kann man so ein bisschen zusammenfassen. Ich sehe jetzt nicht den Monsterunterschied. Vielleicht David Richter momentan ein bisschen mit einer bisschen breiteren Brust. Und ich kann das jetzt nicht festmachen an irgendeiner speziellen Thematik. Mir war David Richter teilweise im Gegensatz zu Marco Hülland noch zögerlicher im Spielaufbau, aber wenn, dann war es sicherer. Das ist zumindest so mein Eindruck gewesen. Und deswegen glaube ich, dass das Pendel minimal Richtung David Richter ausschlägt. Aber trotzdem, dass ja Maurizio Iacobacci noch keine Entscheidung getroffen hat, glaube ich, weil ganz ehrlich, also du kannst beide ins Tor stellen und hast letztendlich die ähnliche Ausgangsposition.
Anja, wen würdest du aufstellen?
Ich würde Marco Hiller aufstellen. Ich habe das Thema mir gestern ewig lang auf Social Media durchgelesen, weil diese Frage wurde ja öfter gestellt, ob Richter oder Hiller. Und es wurde ja sehr exzessive von der Fanszene diskutiert. Hiller ist natürlich der emotionale Part, den 60 immer hatte. Killer Hiller ist nicht umsonst in der Kurve weit verbreitet. Und er mag vielleicht irgendwie unsicher wirken im gesamten Auftreten gerade oder so. Also er wirkt ein bisschen zurückgenommen im Gegensatz zu früher so, wenn ich das mir so anschaue. Aber ich bin nicht Maurizio Iacobacci. Ich bin Anja Guder und ich sage, ich würde mit ihm gehen, weil er hat uns so oft den Arsch gerettet und ich würde seine Brust stärken wollen und ich glaube, er wird es zurückzahlen. Und ich glaube auch, dass man natürlich als altehrwürdiger Spieler, also der Typ ist ja nicht alt, aber der hat für 60 schon was geleistet. Man hat es ja auch im Rücken und man weiß ja, was man schon für den Verein getan hat. Und das weiß ja auch ein Iacobacci und das wissen auch die Fans. Das heißt, ich glaube, ein Richter muss sich noch ein bisschen mehr durchpressern. Und du sagst ja 52%, 48%, das ist sehr gleich auf. Da würde mein Pendel zum emotionalen Typen, der uns schon oft den Arsch gerettet hat, den ich jetzt pampern muss und aufbauen muss, fallen, weil ich weiß sofort, wenn ich ihn aufstelle, ist er ab Minute 1 da und dann ist sein Rückgrat aber auch wieder so groß an seine Brust. Ich glaube, er braucht einfach dieses Go.
Ich denke aber, dass er dazu sagen, er ist auch zweiter Kapitän, ne? Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Und ich sehe den Punkt bei Anja tatsächlich. Marco Hiller hat schon viel bewiesen bei 60. David Richter muss noch viel beweisen bei 60. Das heißt, Marco Hiller dürfte ein bisschen Vorsprung haben insgesamt. Ob dann dieses Bauchgefühl, was ich habe, schon ausreicht, um Marco Hiller auf die Bank zu setzen, weiß ich nicht. Ich sage nur, mein Bauchgefühl ist, dass eher David Richter im Tor stehen wird.
Glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass Iacobacci schaut, welche Verdienste der oder der andere für den Verein hatte bisher. Und die vergangenen Leistungen, glaube ich, sind Iacobacci eher egal. Und auch, dass Marco Hiller seit der 11 ist, irgendwie im Verein ist, das sind keine Kriterien, die der ansetzt, befürchte ich. Also ich würde auch eher auf Hiller setzen, auch weil ich David Richter zu wenig einschätzen kann. Das liegt jetzt eher daran. Deswegen, es sind zwei gute Torhüter, die wir da haben. Das ist so ein bisschen diese Bohnmann-Hiller-Situation aus der Regionalliga-Saison. Da wird es wahrscheinlich eher kein Problem geben auf dieser Position. Klar, Hiller hatte in der letzten Saison ein paar Aussetzer. Die wird er minimieren müssen, wenn Richter nicht an ihm vorbeiziehen soll auf Dauer. Deswegen, es kann ja nur positiv sein. Du hast da einen Konkurrenzkampf, einen gesunden hoffentlich, der ja beide nur pushen kann. Julius Schmid übrigens wird da keine Rolle spielen in der Diskussion um die Nummer 1. Der ist der dritte Torhüter, wird damit aber auch leben können, gehe ich davon aus. Gehen wir die Reihe nach vorne. Fangen wir mal in der Mitte an. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass 60 mit einer Viererkette starten wird gegen Mannheim. Die Innenverteidigerpositionen, die stellen sich fast von selber auf, muss man sagen, denn Michael Glück fällt aus. Der hat, soweit ich informiert bin, einen Kahnbeinbruch im Handgelenk. Und Daniel Winkler ist operiert worden am Knie. Der wird auch länger ausfallen. Kreuzband. Also da Michael Glück wird sehr bald zurückkommen bei Daniel Winkler. Ja, ist wahrscheinlich eher sogar das Jahr schon gelaufen. Dann haben wir noch drei Innenverteidiger in der Verlosung. Zum einer, der muss wahrscheinlich gesetzt sein, Jesper Verlaat als neuer Kapitän der Löwen. Der dürfte ein Fixpunkt sein in dieser Löwenelf. Und dann haben wir noch Niklas Lang und Neuzugang Leroy Quadwo. Den können wir jetzt schwer beurteilen, weil der noch nicht gespielt hat. Das heißt, das ist eher so eine Wundertüte. Niklas Lang macht aber einen soliden Eindruck, oder Flo?
Ja, Niklas Lang macht einen soliden Eindruck, auch wenn der ein oder andere Fehlpass da auch doch gegen Gladbach vor allem zu sehen war. Aber grundsätzlich wird an dem Innenverteidiger-Duo Jesper Verlaat, Niki Lang nichts vorbeigehen. Auch weil Leroy Quadwo ja noch nicht mal im Kader war für das Testspielturnier in Heimstetten, mit der Begründung von Maurizio Jacobacci, den da ins eiskalte Wasser zu schmeißen, der hat noch kaum mit uns trainiert, darf jetzt vielleicht ein Verletzungsrisiko einzugehen, auch mit dem Wissen um die Witterungsbedingungen in Gladbach, das war in Heimstetten, das war teilweise eine Rutschpartie nach diesem Wolkenbruch dort. Deswegen kann ich mir schwer vorstellen, dass der dann gegen Mannheim direkt in der Startelf steht. Vielleicht ja im Toto-Pokal jetzt am Mittwoch gegen Stockheim, aber ansonsten, da sehe ich Verlaat und Lang gesetzt. Ein Wort dazu, es wird eine Viererkette sein, es muss eine Viererkette sein, weil dieses Experiment mit der Dreierkette ist sowas von nach hinten losgegangen. Mhm. Das hat überhaupt nicht funktioniert, in keinster Weise. Also deswegen, da wird es keine Diskussion geben.
Das heißt, bevor wir weitermachen, in welcher Formation wird 60 starten? Was glaubst du?
Ich glaube ans klassische 4-2-3-1 tatsächlich. Ich glaube nicht, dass 60 mit nur einer 6 spielt, also mit dem, dass du sagst, wir setzen vielleicht eher nochmal auf einen zweiten Stürmer vorne beispielsweise oder eine hängende Spitze, glaube ich jetzt irgendwie nicht. Fakt ist, 60 fehlt vorne auf der 9.
Zwei Stürmer.
Genau, das ist das Thema. Du bräuchtest einen zweiten Stürmer. Gladbach hier mit zwei Stürmern gespielt wurde, an Tarsis Bonger und Finn Lakenmacher nominell die Spitzen. Effektiv hat sich Tarsis Bonga aber eher auf rechts außen fallen lassen und dann war Finn Lakenmacher vorne auch wieder so ein bisschen verloren. Also wenn überhaupt, dann verkappte 9, ne, dass du sagst, du machst eine 4-2, ja, also nee, ich kann es mir schwer vorstellen. Also deswegen, ich gehe von einem 4-2-3-1 aus und du wirst, denke ich, mit dieser Löwenelf erstmal auf Sicherheit setzen, tatsächlich. Weil vorne hast du zu wenig Optionen. Deswegen mach lieber, geh auf Stabilität. Mhm. Deswegen 4-2-3-1.
Das heißt, wir brauchen zwei Außenverteidiger. Wer ist da? Wer sind die Außenverteidiger deiner Wahl?
Fangen wir mal links an. Fabian Greilinger. Da führt kein Weg für mich an Fabian Greilinger vorbei. Der hat von Einsatzfreude, von Einsatz, von Wille in Heimstetten tatsächlich gesprüht. Der hat auf meiner Seite gespielt in der ersten Hälfte gegen Gladbach. Fand ich sehr gut. Also auch mit Drang nach vorne, Druck machen, aber trotzdem immer sich wieder zurückfallen lassen. Ja, es hat die ein oder andere Abstimmungsschwierigkeit mit Niki Lang gegeben, aber die kennen sich ja auch schon ein bisschen länger. Also ich gehe davon aus, dass man das in den Griff kriegt, zumindest so weit, dass das funktioniert. Deswegen gehe ich ganz klar hier auf der linken Seite von Fabian Greilinger aus.
Mal man sagen muss, Philipp Steinert verpasst den Saisonauftakt. Der
richtig.
Ist da sowieso aus erster Verlosung gerade.
Deswegen gibt es eh nicht so viele Alternativen. Ja. Können wir ein Wort danach noch dazu verlieren. Fabian Greilinger aber auch nicht unwichtig in Sachen Identifikation, was wir vergangene Woche angesprochen haben. Du brauchst noch Fixpunkte, im besten Fall leistungstragende Fixpunkte mit Emotionen, mit Identifikation. Da ist Fabian Greilinger jetzt ganz weit vorne. Deswegen wichtig. Und rechts, finde ich, hat einen guten Eindruck hinterlassen Kahn Kurt.
Mhm.
Das wäre jetzt meine Abwehrreihe. Also Kurt, Verlaat, Lang, Greilinger.
Kilian Ludewig werfe ich noch rein.
Ja, das wäre der, den ich jetzt noch angesprochen hätte. Hat mich wenig überzeugt, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Ich glaube ja, und der kommt ja auch mit viel Vorschusslorbeln und viel Talent. Also davon war aber zu wenig zu sehen, wenn ich ehrlich bin. Er hat in dieser Dreierkette gespielt. Die war undankbar, weil die hat bestanden aus Ludewig, Verlaat, Lang.
Mhm.
Das hat nicht wirklich funktioniert. Also nur aufgrund dieses Eindrucks muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, da hat Ludewig, der hat ein bisschen verloren gewirkt für mich.
Ja.
Und Kahn Kurt hat in der Viererkette, finde ich, einen ordentlichen Job gemacht. Deswegen würde ich für das Mannheim-Spiel in der Hinsicht auf alle Fälle Kahn Kurt vorne sehen.
Wobei es natürlich, wenn du ein klassischer Außenverteidiger bist oder ein Schienenspieler, wie es jetzt so schön heißt inzwischen, da bist du natürlich in der Dreierkette, ja, tust du dich schwer. Das stimmt tatsächlich, wenn du Innenverteidigeraufgaben übernehmen musst. Ja, ich bin gespannt. Ich kann es.
Aber man stellt ihn ja als Trainer nicht umsonst dahin. Man traut es ihm ja zu.
Ja.
Wisst ihr, was ich meine?
Also, Ludewig ist natürlich physisch ein anderes Kaliber als Kurt.
Ja.
Deswegen kannst du ihn wahrscheinlich eher in die Innenverteidigung stellen als einen Kaan Kurt, der ja wirklich technisch auch stark ist. Ludewig ist auch technisch stark, aber Ludewig ist körperlich ein anderer Typ als Kaan Kurt. Dann zwei Sechser brauchen wir. Die ja. Werden sich wahrscheinlich auch, naja, weiß ich nicht, von selber aufstellen. Tim Rieder wird den Saisonstart verpassen. Niklas Tarnath, einer von den beiden, Flo?
Eine Option. Der hat ja gemeinsam die Doppelsechs gebildet mit Manfred Stark zusammen gegen Gladbach. Fand ich okay, Manfred Stark aber deutlich auffälliger. Mit Blick auf das zweite Spiel gegen den VfB Stuttgart, als Tim Kloss mit ihm quasi Doppelsechs gebildet hat, hat mich Tim Kloss tatsächlich von der Einsatzbereitschaft und auch von Ideen und Unbekümmertheit, in Anführungszeichen Unbekümmertheit, so unbekümmert man halt schon sein kann, hat mir imponiert. Und deswegen würde ich tatsächlich zu Manfred Starke und Tim Kloss auf der Doppelsechs tendieren. Ich habe auch vielleicht eher Richtung Niklas Tarnath am Anfang noch so ein bisschen überlegt, wegen der Drittliga-Erfahrung auch. Ich glaube aber, dass das Duo des jungen Wilden zusammen mit dem Erfahrenen da gut harmonieren könnte. Und wie gesagt, Tim Kloss hat mir insgesamt da durchaus einen guten Eindruck hinterlassen. Also ich würde auf starke Kloss setzen, auf der Doppelsechs tatsächlich.
Was zeichnet Kloss aus als Spielertyp?
Für meinen Geschmack ist schon eine vergleichsweise gute Übersicht zu sehen. Auch ein, wie sagt man so schön, antizipieren so ein bisschen. Manchmal aber vielleicht noch so ein Tick zu ungestüm, würde ich jetzt vielleicht sagen. Also so ein bisschen mehr Ruhe. Und deswegen glaube ich eben, dass ein Manfred Starke genau da der Richtige sein kann. Insgesamt übrigens Manfred Starke schon eine Art Dreh- und Angelpunkt. Also der wurde schon gesucht, der hat auch versucht, viel voranzugehen. Hat natürlich nicht alles funktioniert, wie in der gesamten Vorbereitung, wenn man ehrlich ist. Aber der hat eine Präsenz. Und es kommt auch nicht von ungefähr, dass er den Kopfballtreffer zum zwischenzeitlichen 1-1 gegen Gladbach gemacht hat, da war er zwar sowas von sträflich klein, aber alleine das zu erkennen, diesen Moment, ich rück raus und gehe quasi aktiv zum Ball und lenke ihn rein. Wie gesagt, ich glaube, dass die im Duo sich gut ergänzen könnten, auch wenn man sie jetzt parallel in Heimstetten, soweit ich es sehen kann, oder soweit ich mich erinnere, jetzt nicht parallel auf dem Platz gesehen habe. Aber das... Ja, okay, also Starke war schon zusammen mit Kloss auf dem Platz, aber in verschiedenen Rollen. Und deswegen, wie gesagt, Doppelsechs würde ich sagen, Kloss, Starke.
Anja, einverstanden.
Ich kann zu Kloss nicht viel sagen. Manni Starke fand ich ja grundsätzlich eine gute Verpflichtung. Und ich glaube, auch so wie er sich so außenrum gibt und so, der ist schon angekommen und der will was bewegen. Und mit so einem Typen gehe ich gerne in der Startelf.
Ja, das kann, ich finde auch, das kann schon einer sein, der da zu einem Fixpunkt wird im Löwen-Mittelfeld, rein von der Ausstrahlung her.
Ich habe die Hoffnung, dass es unser neuer
Jannik Deichmann wird. mal schauen.
Schauen wir mal.
Gehen wir mal auf die Außenpositionen. Da gibt's ein gutes Angebot, würde ich sogar sagen. Es gibt personell zumindest ein paar Optionen. Flo, du hast vorher schon angedeutet im Vorgespräch, von einem warst du eher enttäuscht. Wieso warst du enttäuscht und von wem?
Die Rede ist bei mir von Julian Guttau. Der ist beide Male als linker Mittelfeldspieler aufgeboten worden in beiden Testspielen in Heimstetten. Und ich kann nur mein Bauchgefühl oder meine Eindrücke sagen, ich hatte das Gefühl, er hatte nicht großartig Bindung zum Spiel. Man kann ihm jetzt Willen und so, glaube ich, nicht absprechen, aber irgendwas hat da nicht gepasst. Sei es Laufwege, sei es Antizipieren, sei es Spielverständnis. Ich will jetzt nicht sagen, er war ein Fremdkörper, das nicht. Aber irgendwie haben die Zahnrädchen nicht ineinander gegriffen. Und deswegen würde ich momentan Julian Guttau nicht in der Startelf tatsächlich sehen. Die Meinung hätte ich vielleicht vor dem Wochenende nicht gehabt. Ja, schwer zu sagen. Für mich war es keine Eigenwerbung, sagen wir mal so, in Heimstetten. Insgesamt finde ich die Aufstellung jetzt im vorderen Drittel, ich halte für viel möglich, aber das ist auch die Krux an der Geschichte, weil sich nichts unmittelbar aufdrängt. Ich würde statt über die Außen, würde ich einmal kurz in der Mitte anfangen, auf der Zehnerposition oder hängende Spitze, je nachdem, wie man es halt dann interpretieren möchte. Es wird ja viel über Albion Frenesi gesprochen. Ist das die richtige Position? Soll er lieber von über außen kommen? Er ist noch nicht wieder hundertprozentig fit, das war auch sichtbar, aber er ist halt auch für meinen Geschmack der technisch stärkste Löwe, den wir jetzt in den eigenen Reihen haben. Ich persönlich würde ihn auf der 10 tatsächlich belassen und nicht auf außen ziehen. Trotz seiner Geschwindigkeit, trotz seiner engen Ballführung, die man auf außen natürlich wunderbar einsetzen kann. Aber für meinen Geschmack ein Albion Frenesi fühlt sich in der Mitte wohler, weil er mehr Optionen hat. Ihm fehlt noch so ein bisschen die Spritzigkeit und die Fitness vielleicht, aber technisch eine Augenweide. Und der muss sich reinfuchsen und ihn jetzt wieder rauszunehmen oder noch wieder auf außen zu parken, wo er von sich aus, soweit ich das weiß, auch mal gesagt hat, das ist jetzt nicht unbedingt seine Lieblingsrolle, auf dem Flügel draußen zu wirbeln. Ich würde ihn auf der 10 belassen, tatsächlich. Da waren einige gute Pässe, da waren ein, zwei Abschlüsse dabei, wo du auch siehst, da geht schon was. Deswegen, ich würde ihn auf jeden Fall auf der 10 belassen. Vielleicht fangen wir mal damit an, dass wir einen Fixpunkt in der Mitte haben.
Das heißt, Zenulao eher von der Bank.
Ja.
Ja. Ja. Der aber natürlich von der Bank sehr viel Betrieb nochmal machen kann. Das ist schon, also auf der Position doppelt so besetzt zu sein, ist tatsächlich ein Luxus. Also ich glaube, da brauchen wir uns nicht beschweren. Übrigens, zentrales Mittelfeld haben wir natürlich auch noch Marlon Frei. Den haben wir irgendwann dann im Laufe der Saison, aber er ist ja zunächst
ab Spieltag 3.
Genau, der ist zunächst mal gesperrt, sitzt noch eine Strafe ab, eine Rotsperre, die er sich im Trikot des MSV Duisburg noch eingehandelt hat. Die muss er jetzt bei 60 absitzen. So unfair ist es manchmal im Leben. Kommen wir wieder zurück auf links außen. Wen würdest du denn für Guter aufstellen?
Jetzt wird es nämlich ein bisschen spannend, weil Julian Guttow eigentlich auf links außen jetzt nicht so die extrem viele Konkurrenz eigentlich hätte. Vielleicht noch Fabian Krallinger, aber den haben wir ja links hinten. Deswegen, ich muss tatsächlich jetzt die Neuner-Position noch mitnehmen, um zu erklären, was mein Gedankengang ist. Valmir Soleimani haben wir gesehen als Spitze gegen Gladbach. Und ich finde, das war nicht schlecht. Es war jetzt nicht überragend, aber es war nicht schlecht. Und in der aktuellen Situation mit einem Finn Lakenmacher, der ehrlicherweise komplett von der Rolle ist, das ist echt bitter zu sehen, aber vielleicht mit Blick auf die vergangenen Wochen auch die logische Konsequenz. Das hat mir tatsächlich wirklich ein bisschen wehgetan, ihn so zu sehen. Valmir Soleimani definitiv in die Startformation. Aber nicht wie gegen Gladbach auf der 9, sondern auf links außen. Wäre jetzt meine Tendenz. Ich persönlich rechne eher damit, dass Julian Guttow spielt, aus Sicht von Maurizio Jacobacci. Aber wir reden ja von einer Aufstellung, die wir erwarten und die kommen könnte. Wenn ich Maurizio Jacobacci wäre, ich würde Valmir Soleimani auf links außen stellen. Ich erwarte allerdings dort Julian Guttow. Auf der 9 statt Valmir Soleimani würde ich dann auf Tarsis Bonga setzen. Und das erkläre ich auch gerne. Tarsis Bonga war als Stürmer aufgeboten im Spiel gegen Stuttgart, ist aber sehr, sehr oft auf rechts außen ausgewichen, weil das ja seine Stammposition eigentlich ist. Er kommt ja eigentlich über den rechten Flügel. Durch seine körperliche Präsenz und den Körper, den er auch wirklich einsetzt, also das hat ein paar Mal richtig gut funktioniert für meinen Geschmack, glaube ich, dass er sich in der Mitte durchaus, wenn er die alleinige Spitzenrolle hat, also er hat keinen Co-Stürmer, dass er sich nach außen fallen lassen kann, sondern wenn klar ist, du musst die 9 spielen, dass er dann so als Zielspieler Ball abprallen lassen durch seine körperliche Präsenz, dass das gut funktionieren könnte. Deswegen würde ich links Soleimani, vorne Bonga setzen. Und dann springen wir gleich mal weiter noch auf die letzte verbleibende Position, das wäre rechts außen. Und ich glaube, da ist ein Vorbeikommen an Moritz Schröter eigentlich nicht, Moritz Schröter eigentlich momentan nicht denkbar.
Das glaube ich auch, ja.
Das ist so eine, ich glaube, der könnte so eine Kampfsau sein.
Ja, vor allem extrem schnell. Moritz Schröter ist extrem schnell. Ich glaube, Topgeschwindigkeit 34,5 oder so gemessen. Einer der schnellsten Spieler der dritten Liga. Das heißt, da hast du natürlich jemanden, der da richtig Dampf machen kann über rechts. Und dann hast du über rechts wahrscheinlich das ein oder andere Mal viel Platz, wenn der durchbricht. Und dann brauchst du dann in der Mitte jemanden, der den Ball abnehmen kann. da kann ich die Argumentation schon nachvollziehen. Ja, Tarsis Bonga mit seinen 1,97 oder was er hat, rein körperlich natürlich ein logischer Zielstürmer, ein Mittelstürmer, wie er im Buche steht. Die Frage ist, ob er dieser Vollstrecker sein kann. Das ist das große Fragezeichen, das hinter ihm steht.
Ich sag mal so, wenn du der Zielspieler auf der 9 bist und auch den Ball mal prallen lässt, musst du nicht zwangsweise derjenige sein, der sich auch verwandelt.
Dann hast du natürlich einen Albion Frenetzi, der dann nachrücken kann von der 10 oder als hängende Spitze, wie es dann am Ende interpretiert ist, ja flexibel auf dem Platz. Der auch
oder eben Soleimani und Schröter, die können ja auch abschließen. Also
das kann schon funktionieren, ja,
absolut. Es hat halt dann den Touch von der falschen 9 so ein bisschen.
Ja.
Aber Fakt ist, wenn du keine echte 9 hast im Kader momentan oder zumindest keine, die in Form ist, kann das eine Option sein. Wie gesagt, sollte das nicht der Fall sein, du kannst Tarsis Bonga auch auf rechts außen setzen, was eine angestammte Position ist, aber ich glaube nicht ganz dran. Also wenn wir es nochmal von hinten durchgehen, Tor Richter, Viererkette Kurt Verlat, Lang Greilinger, Doppelsechs Kloss Starke, Mittelfeld Schröter, Frenetzi, Soleimani und auf der 9 Bonga. Das wäre jetzt die Aufstellung, die ich wahrscheinlich wählen würde. Und jetzt könnt ihr mich zerpflücken.
Das werden wir nicht tun, oder Anja?
Nö, ich würde ja nur einen anderen Keeper reinstellen.
Mangels besseren Wissens. Aber man kann sich als Löwenfan trösten und man kann sagen, wo kein Hiller, da ein Richter.
Oh. Okay.
Alex in Höchstform mal wieder.
Übrigens, ich finde es ganz spannend. Ich habe ja Transfermarkt.de nebenbei offen. Ich weiß das alles nicht alles auswendig, wer da bei den Löwen im Kader steht. Eigentlich ein Armutszeugnis, aber nach diesem Umbruch im Sommer brauche ich auch eine Gedankenstütze. Und dann steht da natürlich auch immer die letzte Formation da, der Löwen. Die letzte Formation, die bei Transfermarkt aufgelistet ist, ist die vom 2:2 gegen den FSV Zwickau am 27.05. Und da ist durchaus auffällig, wer da so in der Startelf stand und wer davon nicht mehr dabei ist, nämlich fast alle. Es gibt noch genau 1, 2, 3 Spieler von dieser Startelf, die im aktuellen Löwenkader stehen. Die Startaufstellung damals war im Mai, aber es fühlt sich an wie aus einer anderen Zeit. Mhm. Im Tor Kretschmer, Lannert, Lang, Bekahia, Greilinger. Okay, Lang und Greilinger noch da. Dann Deichmann, Wörl, Lex, Bär, Boyamba, alle weg. Und der Sturmspitze Finn Lagenmacher noch da. Also das illustriert, glaube ich, diesen Umbruch sehr, sehr gut. Und übrigens auf der Bank saßen auch nur 1, 2, 3 Spieler, die heute noch da sind. Julius Schmid als Ersatztorhüter, Odo Takba als Stürmer und Milos Čočić. Also Umbruch ist maßlos untertrieben, würde ich sagen.
Ja. Neuanfang.
Es ist ein Neuanfang, ja. Wir haben übrigens bei Instagram die Frage der Woche gestellt, die in diese Richtung ging. Die Saison steht vor der Tür, der Start klopft quasi an und wir haben gefragt, mit welchen Gefühlen schaut ihr auf den Start? Und da ist von bis alles dabei. Die einen schreiben mit Optimismus, die einen mit gemischten Gefühlen. Sascha Muck 14 hat Zweifel und Angst. Kurabazi wiederum optimistisch. Viele sind ratlos, wissen einfach nicht, wie sie diese Mannschaft einschätzen sollen und können. So geht es uns ja auch ein bisschen. Der Flo hat jetzt ein bisschen Licht ins Dunkeln gebracht. Er hat die Löwen schon spielen sehen. Aber es ist wirklich ja viel Ungewissheit mit Blick auf die neue Saison, was aber nicht schlecht sein muss. Die SZ hat einen Text geschrieben, Christoph Leischwitz, da kam die Passage vor. Also wenn den Löwen eins wirklich gut gelungen ist in diesem Sommer, dann keine Erwartungen zu schüren. Das kann die große Chance sein. Da hoffe ich echt drauf. Also das ist für mich eigentlich die große Chance in diesem...
Ich glaube auch, dass die Gegner 60 so gut wie nicht einschätzen können.
Ja.
Na?
Übrigens, Antwort fand ich grundsätzlich richtig, aber eine maßlose Untertreibung, glaube ich. Sehr gemischte Gefühle, schreibt CH87. Ein erfolgreicher Start würde allen Beteiligten gut tun, schreibt er. Ich würde sagen, ein erfolgreicher Start ist, damit steht und fällt alles in dieser Saison. Weil die Gemengelage relativ aufgehitzt ist und wenn du die ersten 2 Spiele verlierst, dann brennt der Baum richtig.
Du darfst vor allem schon mal den Toto-Pokal nicht verlieren gegen
Stein. Da gehen wir jetzt mal davon aus, dass das wird funktionieren. Aber wenn der Start in die Hose geht, dann wird es ganz, ganz ungemütlich. haben wir in der letzten Folge schon angeschnitten, aus welchen Gründen.
Ja. Ja, absolut. Dazu passt, also zu dieser Gemengenlage passt ja auch so ein bisschen die Aussage von Maurizio Jacobacci, dass die Fan, dass das Löwen-Fanlager, das müsse einfach verstehen, dass wir auf sie angewiesen sind und dass sie nicht alles so schwarz malen sollten, wie es ein wenig im Umfeld ist. Ich glaube schon, dass sie uns vertrauen, mit uns diesen Weg gehen und uns die Chance geben sollten, dass wir miteinander wirklich etwas stemmen, vor allem in den ersten Spielen. Ja, du wirst Unterstützung von den Rängen benötigen, aber
wirst
wie gesagt,
aber auch bekommen.
Wirst du bekommen, aber das muss halt auch zurückgezahlt werden und vergleichsweise schnell, glaube ich. Ja. Weil dann sind wir beim Thema Identifikation, sind das unsere Löwen? Diese Löwen müssen erst wieder zu den Löwen der Fans werden. Und das wirst du nur erreichen mit Einsatz und zumindest respektablen Ergebnissen. Na, also wenn du kämpferisch gut drauf bist und dann reicht es nur zu einem 1-1 zum Beispiel, dann glaube ich, ist es okay.
Ja.
Aber
es kann aber, man kann jetzt beide Seiten sehen. Also zum einen heißt es, naja, es kann komplett in die Hose gehen und der Baum brennt Mitte August schon. Oder es kann halt komplett in die andere Richtung gehen. Du gewinnst das erste Spiel gegen Mannheim nach einer kämpferisch guten Leistung, schießt von mir also in der 85. 1-0 und bringst es dann über die Zeit. Das kann dann auch extrem was auslösen, weil natürlich niemand wirklich was erwartet. Und von dieser Ausgangslage her ist es ja viel einfacher, Euphorie zu erzeugen, wie von der Ausgangslage der letzten Saison, wo alle schon quasi davon ausgegangen sind, dass es am Ende ja eh klappen wird mit dem Aufstieg. Deswegen, das ist auch eine Chance. Es ist ein großes Risiko, aber es ist auch eine Chance. Deswegen, ich versuche jetzt auch aus Eigennutz mal das Positive zu sehen und mal wieder mit guten Gefühlen in eine Saison zu gehen. Das habe ich mir vorgenommen und das ziehe ich zumindest bis Samstag 15.45 Uhr durch. Und dann schauen wir weiter.
Ich setze da voll auf Anja, wenn ich ehrlich bin. Die ist ja eigentlich immer unsere Miss gute Laune.
Ja, natürlich. Wird 90 Minuten Spaß haben.
Wie auch immer. Und
wenn es mir zu blöd wird, dann gehe ich raus zum Bierstand. Gell? So. Da kenne ich gar nichts. Aber wisst ihr, was ich... Also diese Chance, ja, die ist da, wenn da... Also sagen wir, die gewinnen das erste Spiel, dann gewinnen sie das zweite noch. Aber ich möchte dann gleich vorwarnen, gell? Diese Mannschaft ist immer noch uneingespielt. Da kann auch noch mal eine Niederlage kommen. Also...
Aber sie spielt sich leichter ein.
Genau, sie spielt sich leichter ein. Lassen wir doch mal alle Pferdchen da im Stall. Gucken wir doch einfach mal, was passiert. Es darf auch alles passieren, weil es sind einfach eigentlich 11 neue Spieler am Feld.
Mhm. Fakt ist, einfach war dieser Sommer nicht. Und ich finde, das sieht man Maurizio Jacobacci auch so ein bisschen an. Also ich will jetzt nicht von ausgehen, Merkel sprechen, aber ich sag mal so, die letzten Wochen und Monate haben gewisse Spuren hinterlassen, wenn man sich so... die Presserunden anguckt. Ja. Ich glaube, Anja hat es im Vorgespräch gemeint, das ist der Birovka-Effekt, ich weiß es nicht.
Ja, dieser Trainerjob bei den Löwen, der geht an keinem spurlos vorbei, gell?
60 before and after.
Mhm.
Da müssen wir mal so Vergleichsbilder machen.
Ja.
Das kann schon sein. Naja, Jacobacci ist halt einfach neu in dieser Stadt auch. Ja. Da musst du dich einleben, er lebt im Hotel. Da wirst du... Ja, da hast du mehr zu tun, als nur deinen Job zu machen, der stressig genug ist in einem Sommer, wenn du auch noch Sportdirektor-Tätigkeiten übernehmen darfst oder musst. Das kann man jetzt so oder so sehen. Deswegen, das ist keine einfache Situation und ich beneide ihn darum auch nicht, vor allem mit dem öffentlichen Druck, dem er ausgesetzt ist.
Aber natürlich auch der Situation geschuldet. Ne? Wir haben in der vergangenen Woche auch kurz darüber gesprochen gehabt, diese gefühlte Allmacht, die momentan Maurizio Jacobacci hat. Das heißt, er muss auch liefern, weil es ist jetzt wirklich seine Mannschaft, die er da zusammengestellt hat. Es gibt kritische Stimmen um diese Situation, dass Maurizio Jacobacci derjenige wirklich ist, der im Alleingang, trotz Helfer im Hintergrund, im Alleingang diese Mannschaft aufgestellt hat. Viele sagen, du erkennst kein System dahinter oder keinen Plan dahinter. Ja, er ist eigentlich, oder die Mannschaft ist zusammen mit Maurizio Jacobacci zum Liefern verurteilt, um für Ruhe zu sorgen. Ich glaube, mehr denn je, als es in den letzten Jahren der Fall gewesen ist. Einfach, um auch die Atmosphäre zu beruhigen, denn die ist alles andere als optimistisch oder positiv momentan. Deswegen, du musst ganz, ganz schnell zumindest eine respektable Anzahl an Punkten holen oder Erfolgserlebnisse sammeln.
Auch intern soll sie ja nicht unbedingt optimistisch sein. die Sichtweise, was man so hört, dem Vernehmen nach. Also es wäre durchaus hilfreich, wenn am Samstag gleich mal 3 Punkte rausspringen würden. Das wäre natürlich der Optimalfall.
Ich wünsche es ihm auch, weil wer weiß denn, ob er sich diese Situation selbstständig ausgesucht hat. Den Sportdirektor würde ja jemand anderes im Verein besetzen. Also finde ich nicht, dass man ihm das jetzt nur ankreiden kann an der Situation.
Er ist gekommen, als 60 einen Sportdirektor hatte. Genau. Das muss man ihm natürlich schon zugutehalten.
Und diese Position ist vakant. Wir hatten viele Namen über die Zeit gehört. Gekommen ist keiner. Einer muss es dann machen. Ich weiß nicht. Ich sehe da eher Maurizio Jakubacci als dann irgendein Zeugwart, auch wenn die gute Arbeit machen. Aber er ist dann der Typ, der am nächsten dran ist. Er muss es machen. Und wer weiß, ob er diese zweiteilige Aufgabe eigentlich überhaupt machen wollte, weil wie wir sehen, ist es nicht spurlos an ihm vorbeigegangen. Er hat sich da bestimmt aufgeopfert und reingekämpft. Ja. Und deswegen wünsche ich ihm und dem gesamten Team diese 3 Punkte, dass es ausbezahlt wird. Und auch wenn jetzt halt viele Fanstimmen kommen mit, ich habe ja auch gesagt, wir kaufen alles außer einen Stürmer, er wird sich irgendwas dabei gedacht haben.
Und es wird auch noch ein Stürmer kommen. Ob der zum ersten Spieltag schon da ist, das sei jetzt mal dahingestellt. Ja. Aber es wird ein Stürmer kommen. Man hofft jetzt natürlich darauf, das hat Jakubacci ja auch gesagt, Spieler, an denen man jetzt dran ist, das sind eher welche, die auf ein Zweitliga-Engagement hoffen. Wenn du in dieses Regal greifen willst, dann musst du wahrscheinlich auch ein bisschen Geduld haben.
Dann gehst du
im besten Fall ein bisschen Kleingeld.
Periode Ende August.
Und wenn du es anders machen willst, dann musst du den Sportdirektor einfach früher holen. Dann ist das die Thematik. Dann darfst du nicht mit Namen hantieren, sondern die müssen dann einfach kommen. Ich kann nicht
über 3 Wochen. Wenn man ihn positiv auslegen will, er hat ja auch in der Schweiz in dieser Personalunion schon gearbeitet und hat da auch gute Mannschaften zusammengestellt. Teilweise aus dem Nichts. Also da gab es ja schwierigste Situationen, in denen er gearbeitet hat. Das heißt, er hat bewiesen, dass er es kann. Ob es bei 60 funktioniert, das wird sich dann zeigen. Aber grundsätzlich ist er ja kein Vollblinder. Das hat er ja bewiesen.
Dementsprechend schauen wir voraus, was erwartet uns am Samstag. Am Freitag eröffnet die Saison Halle gegen Essen. Am Samstag Mittag, also Nachmittag 14 Uhr, Viktoria Köln gegen Verle, Lübeck gegen Sandhausen, 60 gegen Mannheim, Preußen Münster gegen Dortmund 2, Regensburg gegen Haching und das erste Nachmittagsspiel ausnahmsweise 16.15 Uhr, Dresden gegen Bielefeld und am Sonntag dann Ulm gegen Saarbrücken um 13.30 Uhr, Freiburg 2 gegen Duisburg um 16.30 Uhr und das letzte Spiel am Spieltag Aue gegen Ingolstadt. Wir dürfen gespannt sein. Ich glaube, der gesamte Löwenkosmos ist gespannt, was sich am Samstag auf Giesingshöhen tun wird. Wie gesagt, Bergfest goes Giesinger Berg. Wir freuen uns drauf. Block O, Reihe 9, davor irgendwo in Giesing. Wir freuen uns drauf. Freut euch bitte auch drauf. Wir freuen uns vor allem, wenn ihr diesen Podcast abonniert, wenn ihr uns auf Facebook, Twitter, Instagram folgt. Ihr dürft uns Nachrichten schreiben an giesinger-bergfest@gmx.de.
Da halt dürft uns gerne ein bisschen was ins Sparschwein werfen unter giesinger-bergfest.de/support.
Ganz
genau. Nur so am Rande.
5-Sterne-Bewertungen freuen uns ebenso. Und ansonsten verbleiben wir für Folge Nummer 108 mit den besten weiß-blauen Grüßen vom Löwenstammtisch. Bleibt's gesund, bleibt's freundlich, bleibt's optimistisch und bleibt's egal, was passiert. Vor allem eins. Löwenslang, weiß, blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.